Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode 1000 Jahre Bier, dem Podcast der Bayerischen Staatsbrauerei Wein. Stefan, es begrüßen euch wie immer der Anton Hirschfeld und ich, der Matthias Ebner. Heute wieder natürlich, nicht natürlich, mal wieder mit einem Gast. Und irgendwie, Done, ist es die Staffel der Re-Entries.
Stimmt, ja.
Markus ist zurückgekommen aus der ersten Staffel, den Flo Lehn haben wir wieder da gehabt, aber der ist ja jede Staffel da.
Den Braupakt haben wir wieder.
Ja, wir haben wieder einen Braupakt, ja, und jetzt sind wir wieder im Braumeisterbüro und reden wieder mit unserem Braumeister. Servus, Tobi.
Servus.
Grüß dich. Das war ein Stefan Empire Strikes Back sozusagen.
Ja, das ist so wirklich so das Sequel, das keiner gebraucht hat.
Genau.
Man, nicht schon wieder der Braumaster.
Wie Ghost Rider 2.
Ja.
So. Aber.
Oder Sharknado 28.
Ja, genau. Wir haben genügend wirbelnde Haie gesehen.
Wer kennt sie nicht?
Du bist heute da.
Wir sind heute bei dir.
Genau.
Weil das ist einer der Podcasts, stimmt, wo wir uns nämlich bewegen müssen. Also nicht, dass da jemand zu uns aufgekommen hat, sondern da müssen wir natürlich aber ins Braumeisterbüro. Aber das ist in Ordnung. Ja,
so schlecht ist da nicht, oder?
Nein, das ist in Ordnung, weil es gibt halt hier frisches Bier. Das ist okay. Deswegen passt. Aber ich wollte es jetzt nur irgendwie so als Bürde ausdrücken, damit die Zuhörer Mitleid mit uns haben.
Mhm. Ja, genau. Aber du bist ja heute quasi nicht in erster Linie Braumeister, sondern für diese Episode bist du technischer Leiter.
Ja, der technische Direktor, ja, wie wir auch schon gelernt haben.
Ja, genau.
Der technische Staatsdirektor der Staatsbrauerei Wein Stefan, Tobias Zollo. Oder Braumeister umgangssprachlich. Man sagt ja umgangssprachlich zum, sag ich mal, zum technischen Leiter oder zum denjenigen, der halt einfach der Technik übersteht. In der Brauerei ist halt der Braumeister. Und
genau.
Aber die Bezeichnung ist wirklich technischer Leiter bei dir. Mhm. Und hast du vielfältige Aufgaben. Wir haben auch in der zweiten Staffel in dem Podcast darüber viel gesprochen mit dir. Also gerne nochmal nachhören, was da so gewesen ist und was du da so erzählt hast. Aber heute reden wir immer etwas
bewegt. Ja.
Seitdem hat sich nicht nur einiges bewegt, sondern wir reden auch über etwas spezifischeres Thema heute, weil, und deswegen muss ich das jetzt gleich einfach aufmachen, Community-Ecke, weil die ganze Episode ist quasi eine Community-Ecke. Wir haben ja jetzt angefangen, immer wieder ein paar Zuschauerfragen zu beantworten und uns in die ein bisschen reinzuarbeiten. Und die Community-Ecke diesmal ist das Thema Investitionen, technische Investitionen und Neubauten in der Brauerei, weil als wir vor ein paar Monaten gepostet haben, dass wir neue Tanks einstellen hier mit geilen Drohnenvideo, wie da zwei dicke Kranwegen diese riesigen Tanks in den neuen Keller reingestellt haben, haben wir natürlich auch Zuschriften und Kommentare und E-Mails bekommen. Was macht sie da und was passiert da und boah, ist ja krass und warum macht sie das und was der Teufel, was alles. Und und das ist jetzt quasi die große Community-Ecke. Warum bauen wir um, was machen wir, was gibt es Neues? Also wir gehen natürlich auch auf den Tankkeller ein, der neu ist, weil das natürlich offensichtlich auch für nicht Leute in der Brauerei auch ersichtlich ist, dass da was Neues ist. Wir haben aber ein paar andere Sachen auch neu gemacht in den letzten 3 Jahren. Und deswegen werden wir all diese Fragen hoffentlich, die wir dazu bekommen haben, heute in der ganzen Episode beantworten. Also quasi eine Community-Ecke, Community-Corner-Episode zu dem ganzen Thema. Und wir reden so ein bisschen allgemein über die Investitionen in die Technik und wie man das plant und wer wie was da zu verantworten hat. Aber wir reden natürlich dann auch konkret über die letzten 3 größeren Projekte. Und vielleicht erzählst du uns ja ein bisschen, was dann noch so ansteht in dem Big Picture. Und ja, so viel zur Erklärung, worum es heute geht. Also heute geht es um technische Neuerungen und ja, wie das so läuft.
Und dafür legen wir jetzt erstmal die Basis. Erklär uns doch einfach jetzt mal am Anfang, was macht ein technischer Leiter?
Also wir sind in der Brauerei ca. 180 Mitarbeiter aktuell, ungefähr. 80 davon sind im Bereich Technik. Das sind jetzt natürlich nicht alles nur Brauer, sondern da können auch dazu, fangen wir mal an mit der technischen Verwaltung. Also gibt es Leute im Backoffice, wie man so schön auf Bayerisch sagt, die ganze technische Buchhaltung machen. Und wir haben natürlich auch so eine Art Supply Chain, also Planungsabteilung, die das Ganze koordiniert und steuert. haben dann unsere Braumeister, also Leute, die für die Abfüllung von Packung verantwortlich sind, für das Qualitätsmanagement, für den ganzen Brauprozess, das wir echt mehr oder weniger im Team zusammen machen und haben unsere Brauer, aber zum Bereich technische Technik gehört natürlich auch die ganzen Staplerfahrer, Schlosser, Elektriker,
ja, die Instandhalter.
Das sind die Instandhalter, genau. Also das ist ein relativ großer Bereich, die sich eigentlich quasi um die ganze Technik in der Brauerei kümmern. Jeder an seinem Platz, sein Rädchen. Nur wenn die zusammenspielen, dann kommt da hinten was Großartiges raus. Genau. Und dafür darf ich verantwortlich sein und das macht ja wirklich Spaß, vor allen Dingen bei uns, wo wir einfach wirklich immer noch eine aufstrebende Brauerei sind und wo es bewegt sich viel. Das ist, wie wir schon kurz vorher gesagt haben, einiges passiert in den letzten Jahren. Wir dürfen immer weiter investieren, wachsen, einfach weil die Brauerei wächst und weil der Bierverkauf funktioniert.
Aufstrebende Brauerei seit 984 Jahren.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Hey. Gerade, dass du uns als Startup noch bezeichnet hast.
Ja, aber das ist doch schön.
Ja, als wachsende Brauerei. Also definitiv. Wir haben ja Gott sei Dank ein Wachstum und ein gesundes Wachstum, das uns nicht über den Kopf wächst, aber auch nicht stagniert. Also da sind wir ja wirklich sehr, sehr zufrieden, wie das Ganze läuft. Also als technischer Leiter hast du natürlich, du leitest diese Abteilung, du koordinierst und leitest diese Mitarbeiter, aber auch als Teil dieser Aufgabe ist natürlich auch diese technischen Investitionen zu planen, zu koordinieren, was auch immer. Also sprich, du setzt dich dann mit den anderen Führungskräften in der Brauerei auseinander und sagst, Herr Direktor Schredler, ich hätte jetzt gern einen Lagerkeller oder...
Das ist natürlich...
Ist es zu trivial
ein,
jetzt?
Ja, weil es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Es ist ja nicht, dass ich sage, ich hätte gerne ein neues Spielzeug. Klar kommt das mal vor, aber grundsätzlich kommt das Ganze eigentlich, sage ich jetzt mal, vom Markt, also vom Kunden. Wenn wir mehr Bier verkaufen oder sich die Kundenwünsche ändern oder verschieben, dass jetzt, wie wir sehen in den letzten Jahren, dass der untergärige Bereich mehr wächst, also Weißbier eher stagniert oder rückläufig ist im gesamten Biermarkt, jetzt nicht auf uns bezogen, wir sind da relativ stabil, sind wir froh drüber.
Weil wir auch im
Exportbereich
Weißbier noch wachsen.
Genau, aber die untergärige Bereich, also die Hellbiere, die wachsen einfach. Also muss man natürlich da auch Schritt halten und auch entsprechend investieren und immer am Ball bleiben. Also ist das eigentlich schon eine Marktlage, dann über den Vertrieb, über unseren Direktor natürlich, ändern sich die wie sagt man, die Anforderungen. Und somit muss man natürlich auch die Brauerei strategisch planen oder neu oder anders ausrichten oder wie auch immer, also anpassen an den Markt, dass man einfach Schritt hält und da mitwächst
jetzt
und
ist, dabei bleibt. Jetzt ist das Ganze bei uns aber nicht so einfach. Wir haben eine gewisse Problematik hier am Berg und das ist einfach der Platz. Jetzt war es ja so, für diese ganzen Investitionen, um die es jetzt dann gleich gehen wird, hat es ja einen Ausgangspunkt gegeben, warum das Ganze überhaupt Fahrt aufgenommen hat. Magst du mal da zwei, drei Sätze dazu
sagen? Ja, das ist richtig. Also der Haupteinschnitt oder die Hauptentscheidung war damals einfach die Logistik, die komplett am Berg war. Also das ganze Lagerhaus, also unsere Logistikhalle quasi war hier am Berg in den mehr oder weniger Produktionshallen und ist natürlich irgendwann aus allen Nähten geplatzt. Wir haben dann auch gewisse Sachen für den Export, Flaschen umgepackt in Kartons, also Sixpack und Kartons, das wurde dann, war mal ausgelagert, um den Markt wachsen zu sehen. Er hat dann aber eine Dimension angenommen, wo man gesagt haben, eigentlich rentiert es schon, dass wir es jetzt selber machen, platzen aber trotzdem hier aus allen Nähten. Und damals wurde dann zum Glück die Entscheidung getroffen oder konnte auch realisiert werden, dass wir unsere Logistik auslagern. Also auslagern ist immer noch in Freising, ein paar Meter von der Brauerei entfernt, an der Autobahn unten, also auch logistisch besser erreichbar. Große Halle, viel Platz und somit hatten wir dann natürlich wieder mehr Platz hier oben am Berg und auch viel weniger Verkehr. Und dann konnte man natürlich den Platz nutzen, um Produktionsanlagen neu zu bauen oder zu erweitern.
Muss man sich dazu vorstellen, für alle, die hier noch nie waren oder hier noch keine Führung oder sonstiges gemacht haben, der ganze Produktionsbereich war bis unter das Dach vollgestellt mit Tragel, mit Fässern, mit allem drum und dran. Also wenn man da das erste Mal reingegangen ist.
Und der Verkehr.
der Verkehr kommt nur dazu. Also die sind am Berg angestanden, die LKWs, und irgendwann... Und
die Stapler in diesen engen Verhältnissen umgekurvt. Also das ist heute eigentlich gar nicht mehr vorstellbar. Das ist eigentlich total absurd gewesen.
Letztes Mal hast du wieder gesprochen unter Kollegen. Ich gesagt, wir können uns das gar nicht mehr vorstellen, wie das war.
Das war von den Logistikern wirklich eine Riesenleistung.
Hand in Hand von den Logistikern, auch von den Brauern. Da, wenn irgendwie einer zu spät oder zu früh war, dann wäre das ganze
Kartenhaus zusammengebrochen. Das ist wie die Ever Given im Suezkanal.
Ja, die hat aber noch ein bisschen mehr Platz gehabt, glaube ich. Ja.
Also es ist gewaltig, und das war wirklich der Einschnitt, würde ich sagen, dieses neue Logistikzentrum. Wenn ihr da ein bisschen mehr darüber wissen wollt, jetzt vor 2 oder 3 Monaten haben wir die Episode veröffentlicht mit Marc Büche, unserem Export-Logistikleiter. Der redet auch ein bisschen über das neue Logistikzentrum, über den Bau, über die Planung des Ganzen. Da war ja in dieser Investition sehr stark unser Logistikteam, also unsere beiden Logistikleiter, eingebunden, wie dieses Logistikzentrum auszusehen hat, wie man das plant, wie man das macht. Und das hat der Marc ja auch in der Episode gesagt, es war ja eigentlich perfekt, dass Sie so eng eingebunden worden sind, Sie als Praktiker, in wie soll das ausschauen, wie planen wir das, wie machen wir die Verladungsstraßen, wie machen wir das Lagermanagement und, also dass die wirklich da mitreden konnten als Praktiker, die dann damit arbeiten müssen und das quasi sich selber haben designen können nach ihren Wünschen und Vorstellungen, und das dann halt umgesetzt worden ist. Und das war halt die Ausgangslage, dass wir jetzt hier am Berg halt Platz haben. Was heißt Platz? Also wir haben keinen Quadratmeter Fläche hinzugewonnen, außer von den eh schon uns gehörenden Flächen hier am Berg. Also, weil alles andere ist halt Uni. Ja, das muss man halt wissen. Also wer auch noch nie hier war, die Brauerei, die hat halt seine Fleckchen, ja. Und auf denen müssen wir halt einfach zurechtkommen. Und alles andere ist Universität. Also ich glaube ganz ehrlich, dass die Uni, die TU München was dagegen hätte, wenn wir sagen würden, ja, könnt man bitte den Hörsaal wegtun, damit wir neue Tanks bauen können. Das wäre, glaube ich, nicht so gut ankommen.
Das war jetzt uns wurscht, gell?
Aber ich glaube, da gäbe es auch einige Fürsprecher unter den Studenten. Dann sollen wir mal eine Umfrage machen. Biertank statt Hörsäle.
Mehr Bier oder mehr Lerner, was wollt ihr sagen?
Ja, also realistisch gesehen eher nein. Aber... Genau, und jetzt müssen wir halt trotzdem auf dem Platz, der frei geworden ist, weil wir den nicht mehr als Voll- oder Leergutlager nutzen können, haben wir dann halt jetzt nutzen können für neue Anlagen. Und das Ganze hier entsprechend reinzustellen. Und das ist ja wirklich die größte Herausforderung. Und das haben wir, glaube ich, eh schon in dem einen oder anderen Podcast gesagt, damals auch in deinem, dass halt hier einfach diese historischen Verhältnisse halt manchmal die Herausforderung sind, das weil ein denkmalgeschütztes, Gebäude, da kannst du nicht einfach so umbauen, wie du möchtest, ja. Und da kannst du nicht sagen, okay, ich reiße jetzt die Wand ein, weil ich möchte ein größeres Haferl in meinem Sudhaus haben, sondern ist halt nicht, ja. Da ist halt das ein paar hundert Jahre alte Gebäude halt wichtiger als jetzt da das neue Sudhaus, was okay ist. Also da
bin ich auch. Das sage ich einmal, das ist ja eigentlich das Schöne. Also das ist ja wirklich das Schöne, dass man so ein altes, historisches Gebäude hat. Also einen schönen Ort, wenn es in der Früh in der Arbeit fährst auf so einen Industriebau zu, auf so eine Fabrik, ist das was anderes, als wenn du hier im Berg rauf fährst, mitten in dieser Umgebung und fährst da rauf und siehst den Weinstephaner Berg mit den alten Gebäuden und weißt, was alles in dem Berg drin ist und was sich da bewegt. Und das ist natürlich auch was anderes.
Auf jeden Fall, ich zitiere da jemanden, einen großen Denker unserer Branche, ein großer Brauer.
Nicht zitieren, das ist kein Problem.
Ein großer Brauer, der gesagt hat, ich arbeite in einer Brauerei und in keiner Bierfabrik. Ja.
Also, genauso schaut's aus.
Ja.
Magst du kurz
das war übrigens der Herr Zoller. Danke.
Magst du kurz auf die Chronologie eingehen? Also wir haben das Logistikzentrum gebaut und danach ist eigentlich ja direkt losgegangen hier drin.
Richtig, also nochmal kurz anschließend, auch auf diesen alten Gebäuden. Es ist richtig, wir haben viele Herausforderungen, Denkmalschutz, wir haben einen limitierten Platz, aber das Ganze macht es eigentlich ein bisschen spannender, weil so auf einer grünen Wiese was planen, das ist ja eigentlich relativ einfach, das kann ich auch von meinem Anlagenhersteller planen
trotzdem
lassen.
Trotzdem cool, also ganz ehrlich, da kann man sich dann halt austoben.
Natürlich, ja, aber das ist, ich finde es viel spannender, sich zu überlegen, wie organisiere ich die Brauerei um. Also wir haben ja nicht nur irgendwelche Produktionsanlagen gekauft, sondern wir haben eigentlich die ganze Brauerei frei neu gedacht, mehr oder weniger. Also wir haben, es ist eine gewachsene Brauerei, eben schon fast seit knapp 1000 Jahren. Das heißt, gewisse Wege sind einfach mal hier dran gebaut worden, da dran gebaut worden, hier gebaut worden. Also so, wir haben teilweise das Bier durch die halbe Brauerei spazieren gefahren, über Leitungen und Pumpen und sonst was. Wir haben gesagt, wir müssen jetzt einfach mal ein bisschen aufräumen. Wenn wir das jetzt neu denken, was können wir machen? Wo baue ich was hin, ohne dass ich mir was verbaue? Oder muss ich vielleicht sogar was anderes wegbauen und an einen anderen Ort setzen, um das Ganze ein bisschen logischer zu machen? Also das nenne ich immer Brauerei aufräumen. Also so haben wir jetzt eigentlich oben am Berg das Sud aus. In dem mittleren Teil vom Berg ist jetzt eigentlich Gärkeller, Teillagerkeller, aber hauptsächlich Gärkeller für ober- und untergärig. Da wollen wir dann auch unsere ganzen Reinzuchthäfen hinziehen, das steht noch an. Und im unteren Bereich ist dann Zentrifuge, Filtration, Entalkoholisierung, Drucktanks und Abfüllung. Und so ist das eigentlich ein bisschen ordentlicher, sage ich jetzt mal. Und so haben wir eigentlich auch den Ausgangspunkt auf den unteren Bereich, wo sich eigentlich dann auch mehr bewegt, wo es einfach dynamischer ist, Filtration, Abfüllung und so weiter. Und in dem Bereich haben wir dann eigentlich also zentrale Schaltwarte hingebaut, wirklich in die Mitte. Das war eigentlich der Ausgangspunkt. Von dem aus die Mitarbeiter, also das kann man sich vorstellen, das ist ein größerer Raum mit einer großen Glasscheibe, schön eingerichtet, dass die Mitarbeiter sich ja wohlfühlen. Also da sind jetzt nicht nur die PCs drin für die Produktionssteuerung oder für die Berichtsdatenerfassung oder der normale Office-PC, sondern wir haben da eine kleine Laborecke, wo man so diese täglichen Analysen machen kann, aber haben aber auch eine kleine Brotzeitecke drin. Also dass die Mitarbeiter sich da auch gerne aufhalten können und wollen. Und von da aus ist es auch angenehm zu arbeiten und man hat kurze Wege überall hin und kann sich jetzt mehr auf die Arbeit konzentrieren, als wie aufs Rauf- und Runterlaufen vom Berg.
Wege verkürzen, optimieren.
Genau, das war eigentlich der Hintergedanke. Haben dann eben diese Schaltwarte rum das andere geplant. Haben dann eigentlich da, das war auch ein alter Logistikraum, da steht jetzt der neue Filter drin und daneben die neue Entalkoholisierungsanlage.
Und quasi war die Ausgangslage, nachdem halt der Platz frei geworden ist, sprich, wie du gesagt hast, aufräumen, dass man das jetzt neu denkt, aber dann auch die baulichen Voraussetzungen schafft. Weil du hast gesagt, da müssten Räume umgebaut werden, müssten neue Böden gemacht werden und so weiter und so fort. Also bevor man überhaupt was Neues einbaut hat, hat man ja erst einmal umbauen müssen. Genau. Oder? Also haben wir erst einmal die Grundlage schaffen müssen für diese neue Investition.
Richtig, ja.
Aber das war von vornherein schon als Big Picture Großprojekt angelegt, dass man sagt, okay, pass auf, das sind die Schritte, die wir logisch gehen müssen und nicht so, jetzt kaufen wir das und jetzt kaufen wir das, sondern das war immer ein
Masterplan,
langfristiges quasi. Masterplan Großprojekt. Ja. Okay.
Also, so haben wir es auch besprochen, so habe ich es ja damals mit meinem Chef besprochen, mit dem Dr. Schädler, der da eigentlich auch relativ schnell begeistert war und gesagt hat, dass das ein vernünftiger Plan ist, so können wir uns aufstellen für die Zukunft, so sind wir strategisch auch flexibel in alle Richtungen. Und dann, das ist eigentlich das Schöne, dass wir da so gut zusammenarbeiten können und dass wir das Ganze dann auch irgendwann so schrittweise schon umgesetzt haben und eben für die Zukunft da wirklich flexibel aufgestellt sind.
Alright, also wie gesagt, der Masterplan war da. Man hatte da so ein Konzept. Jetzt werden wir mal die baulichen Voraussetzungen schaffen und wenn wir die dann haben, dann können wir die einzelnen Maßnahmen umsetzen und quasi dann dafür sorgen, dass eins ins andere reingreift.
Schritt für Schritt, also die logische Reihenfolge einhalten, wie es halt einfach am sinnvollsten ist und vor allen Dingen, dass so wenig wie möglich Unterbruch ist oder quasi anschließend
die Produktionskapazität
genau,
nicht beeinflusst.
Es muss ja, genau, es ist ja, sonst wäre es Operation am offenen Herzen und wir müssen ja oder müssen und dürfen ja Bier verkaufen. Also müssen wir das auch zeitnah produzieren und können jetzt da nicht irgendwie uns 2 Monate Unterbruch leisten.
Okay. Ja, ja, logisch. Also wie gesagt, für mich jetzt im Vertrieb oder so wäre das natürlich ein Albtraum. Und wenn wir eh schon am Kapazitätsrand arbeiten, dann ist das ja noch schlimmer, wenn dann auf einmal steht oder große Unterbrechungen sind oder genau. Sowas. Ja, aber okay, bevor wir jetzt auf die Einzelmaßnahmen gehen und warum wir da eine logische Reihenfolge haben oder eine entsprechende Reihenfolge haben. Generell, und das war auch eine ganz konkrete Frage, die wir bekommen haben und deswegen, also das eine war, wer macht denn das bei euch? Also das in dem Fall technische Leitung mit den anderen übergreifenden Abteilungen, die eingebunden sind.
Ja, also es ist so, dass natürlich, wie gesagt, der Input kommt also meistens aus dem Vertrieb oder vom Direktor. Ich bin halt quasi der sich die Gedanken macht, wie ich sie in der Brauerei umsetze oder was wir eigentlich brauchen. Zusammen mit meinen Kollegen haben natürlich auch, weil das doch eine größere Geschichte ist, vor allem bautechnisch, also ich habe immer nur zum Glück nur das R im Namen, dass ich der Braumeister bin und nicht bloß der Baumeister. Und da bin ich halt einfach, das ist jetzt nicht meine Kernkompetenz, Deshalb haben wir da auch Unterstützung vom technischen Büro Weinstephan, mit denen wir super zusammenarbeiten und die dann uns auch Input geben oder unsere Ideen aufgreifen und dann eben umsetzen, auch sich hauptsächlich um das Bauliche kümmern, aber auch bei den Ausschreibungen und den technischen Anlagen unterstützen und begleiten.
Okay, das ist jetzt schon ein guter Stichpunkt gewesen, die technischen Ausschreibungen. Also okay, dann geht's her und sagt, als erstes brauchen wir Komponente X, dann brauchen wir Y, dann brauchen wir Z. Ja. Wie geht's ihr das an? Also jetzt zusammen, gibt's da Lastenhefterstellung oder was auch immer? Also nehmen wir mal an, die baulichen Gegebenheiten, das passt alles. Also da hat sich jetzt das technische Büro darum gekümmert. Wir wissen, die Räume sind entsprechend jetzt schon so vorbereitet oder die Geschichten, dass man da jetzt aus mit der Anlage eine... Aus einer
Logistikhalle wurde ein Produktionsraum.
Genau, aus einer Logistikhalle wurde ein Produktionsraum. Okay, abgehakt, check, passt. Wie geht man dann das Projekt an? Also gibt's Vorgaben, okay, pass auf, die und die Leistung, weil wir haben irgendwo das Target, wir wollen so und so viel Hektoliter machen, also brauchen wir da mindestens die Volumen-Output. Wir brauchen die und die Anforderungen, wir brauchen die und die energetischen Anforderungen, was auch immer. Also wie spült sich da dieses Lastenheft für die Anforderungen zusammen? Wie generiert ihr das?
Das sind zwei Sachen. Das eine ist, natürlich soll es zusammenpassen, also sprich, der Master ist eigentlich das Sud aus. Was habe ich für Sudgröße, in welcher Zeit, wie viel Würze kriege ich am Tag? Dafür brauche ich Gärtanks, dafür brauche ich dann Lagertanks, dafür brauche ich einen entsprechend großen Filter, der das in einer vernünftigen Zeit wirtschaftlich in entsprechend große Drucktanks reinbringt und dann muss das die Füllerei auch weggefüllt kriegen. Also das muss schon Hand in Hand greifen. Mhm. Und an das haben wir uns natürlich orientiert, natürlich mit Wachstumsmöglichkeiten, aber du kannst es nicht zu klein machen, aber auch nicht viel zu groß, weil sonst ist das ja nicht mehr wirtschaftlich.
Passt auch nicht mehr, okay.
Und an dem haben wir uns natürlich orientiert und so haben wir jetzt eigentlich dann eben die Filterleistung quasi an die Lagerkapazität und an die Drucktankkapazität, die wir neu bauen, angepasst.
Okay, also sprich, man schaut einfach rein im Produktionsablauf, was davor und danach geschaltet ist und passt dann die technische Volumenkapazität, jetzt mal nur die Volumenkapazität drauf an.
Genau. Einfach zu erklären, ich kann ja nicht jetzt
Beispiel,
der Filter zu klein ist und ich muss 3 Tage filtrieren für einen Tank, hilft es mir nichts.
Ja.
Aber wenn ich bloß eine Stunde filtriere, dann ist das auch nicht wirklich wirtschaftlich oder nicht ausgelastet.
Dann, wie geht es dann weiter? Okay, man hat jetzt eine gewisse Kapazitätsgröße für die Komponente festgelegt. Also die muss leistungstechnisch das drauf haben. Check. Wie geht es dann weiter? Also dann, es gibt ja mehrere Technologien. Also sei es Entalkoholisierung, sei es Verrohrung im Keller, sei es ein Filter, sei es ein Sudhaus. Ich meine, da gibt es ja, wenn man zum Beispiel nur einmal über die Braubeviale, über die Trinkdeck läuft, ja, gibt es die verschiedensten Hersteller und Technologien und Philosophien natürlich auch, ja. Also mache ich Innenkocher, mache ich Außenkocher im Sudhaus, was auch immer, ja. Also wie geht es dann da weiter? Also wie setzt ihr euch da mit den Technologien, den Verfügbaren auseinander und entscheidet, welche es werden wird?
Also Teil ist natürlich schon Philosophie. Also einfach als Beispiel Eintankverfahren, Zweitankverfahren, Infusion, Dekoktion. Da haben wir dann einfach unsere Philosophie, die wir beibehalten wollen, weil ich bin überzeugt, dass ein großer Teil unseres Erfolgs ist die Qualität und der Geschmack von unserem Bier. Und deshalb sollte man da nicht groß was ändern, wenn dann eher besser machen. Natürlich wirtschaftlich, logisch. Aber der Geschmack oder die Herstellweise soll eigentlich schon so sein, dass wir das rauskriegen und uns differenzieren von unseren Mitbewerbern. Wir gehen das relativ offen an. Also wir gehen über die Braubeviale. Wir sprechen, wir sind ja gut vernetzt mit Brauern. Wir sprechen mit anderen Kollegen, schauen, was die so haben. Machen auch Referenzbesuche, schauen uns verschiedene Anlagen an, verschiedene Systeme. Filter zum Beispiel, da gibt es ja verschiedene Systeme. Da haben wir uns auch verschiedene angeschaut. Und haben dann einfach für uns herausgefunden, was für uns am besten passen könnte oder was wir auch denken, was am besten zu uns passt. Und auch für unsere Aufstellung in der Brauerei. Also ein Platzthema, ist ein Handlingsthema und so Geschichten. Und schauen uns die ganzen Geschichten an und erstellen dann natürlich ein Lastenheft, beziehungsweise haben wir eigentlich eins, das grundsätzlich von unserem Maschinemeister, vom Herrn Abstreiter, eigentlich, der hat da die Hand drauf. Da geht es eigentlich um so Geschichten, was habe ich denn eigentlich für Ersatzteilhaltung. Da geht es um das, was ist unser Standardventiltyp? Was ist unsere Standardpumpe? Dass wir da eigentlich auch in der Linie bleiben, dass wir nicht hier einen Wildwuchs haben und 1000 verschiedene Komponenten von x Herstellern auf Lager legen müssen, ist ja auch ein
modular bleiben und
so habe ich jetzt einen Ventiltyp, dann kann ich den mir 3 auf Lager legen, kann es aber in der ganzen Brauerei einsetzen.
Ja, macht natürlich Sinn. Dann neben Wirtschaftlichkeit, wie groß ist natürlich heutzutage die energetische und Nachhaltigkeitskomponente bei solchen Anschaffungen? Ist das jetzt natürlich auch wahrscheinlich?
Das ist ein Riesenthema. Mhm. Wir sind ja EMAS zertifiziert auf Umweltmanagement. Und deshalb ist das für uns natürlich auch ganz wichtig, dass wenn wir was neu bauen, dass wir dann auch weniger Verbräuche haben. Weniger Strom, weniger Wasser, weniger Abwasser. Das ist natürlich auch ein Riesenpunkt. Nicht nur auch wirtschaftlich, sondern auch nachhaltig von umwelttechnisch her. Deshalb schauen wir auch grundsätzlich, dass wir, wenn es geht, so regional wie möglich bleiben. Also bei unseren Rohstoffen sowieso. Ja. Die beziehen wir alle aus Bayern zu 100%. Das ist ja der Vorteil, dass wir hier so gesegnet sind mit den guten Rohstoffen und haben da gute Kontakte. Aber das ist ein anderes Thema, gell? Aber auch von den Anlagenherstellern. Ich muss jetzt nicht zwingend aus China einkaufen, wenn wir hier, wie gesagt, ein anderer großer Brauexperte, der Tissi immer, wir sind hier im Silicon Valley, ist hier in Bayern, also speziell in Freising, wo alles geballt ist. Also wir haben die Uni als wissenschaftliche Komponente, wir sind die älteste Brauerei. Wir haben im gleichen Ort in Freising haben wir Steinecker, das eben ein Begriff ist, auch aus Nichtbrauer, die einfach ein Anlagenhersteller sind schon seit Jahrzehnten und die einfach da top sind in der Technologie. Mhm. Und die sind im gleichen Ort und das sind einfach kurze Wege. Das ist einfach auch vom Support her.
Ja, mir hat mal der Gerd erzählt, dass da irgendwie mal ein Versuch war im Sudhaus mit einem Läuterboden, mit einem Steinecker. Und da der Techniker, der Ingenieur, der da die Versuche gemacht hat, ist in der Früh mit dem Radl hierher gefahren, hat Proben genommen, hat sie rüber ans BLQ, an die Uni gebracht zum Analysieren, mit dem Radl ins Büro und das hat er halt jeden Tag gemacht. Ne? Und so eine Kundennähe oder halt so ein Versuchsfeld oder halt natürlich so ein Ding ist natürlich ideal, wenn du sagst, okay, ich bin in 5 Minuten mit dem Radl da.
Ja, das ist top.
Ja, das ist natürlich schon klasse. Okay, dann haben wir das soweit aufgedröselt. Also wir haben ein Lastenheft, was die technischen Sachen betrifft. Wir wissen ums Volumen. Sicher ganz interessanter für die Zuhörer ist die Tatsache, dass man da in der Branche unter den Kollegen so offen ist und sagt, ah, ihr habt ja so und so eine Technologie, wir überlegen uns das auch, können wir uns das mal in der Praxis anschauen kommen. Also dass da, sage ich mal, entsprechend offener Austausch ist. Also dass die Kollegen dann auch sagen, das ist super oder das ist scheiße, das würden wir heute nicht mehr machen oder wie auch immer.
Also. Das ist wirklich top. Also da sind wir auch froh. Es gibt da sowas, Braumeisterstammtische, ehemaligen Verbindungen von den Unis oder anderen Braumeisterschulen. Ich sag mal, unter Techniker, unter Brauern gibt es jetzt keine großen Geheimnisse. Wir brauen alle Bier, wir wissen alle, wie man Bier braut. Klar, das kleinste Detail von der Rezeptur, das ist immer mein eigenes. Klar. Bei jedem. Aber ich sage mal, grundsätzlich ist ein Filter, ist ein Sudas, also da kann man sich gegenseitig unterstützen und helfen, das hilft ja jedem. Also da, auch wenn die Brauereien, sage ich mal, im Wettbewerb stehen oder die Vertriebler versuchen, sich gegenseitig irgendwie in den Markt abzugraben, was ihre eigenste Aufgabe ist. Aber unter Brauer kann man eigentlich da offen auf Augenhöhe und technologischen Austausch machen und offen reden. Also.
Ja, ist doch super. Weil da sieht man gleich auch die Praxis, Stärken und Schwächen von einer Technologie oder von einer speziellen Anlage. Natürlich dann gleich auch im Praxistest. Ne?
Ja, und so hat ja jeder was davon.
Eben.
Ja. Es kommen ja auch zu uns oft Leute und schauen sich mal was an, weil wir jetzt ja da viele neue Anlagen haben. Ja.
Dann gibt es eine Ausschreibung?
Dann gibt es eine Ausschreibung. Zusammen eben, wie gesagt, mit einem technischen Büro, wo wir einfach unsere groben Anforderungen überreißen. Und dann kommen die Firmen ins Haus. Oft einfach als erstes Gespräch zur Vorbereitung für die Ausschreibung oder für die Angebotserstellung, schauen sich die örtlichen Gegebenheiten an, das bei uns ja doch wieder ein bisschen speziell ist, messen das Ganze selber nochmal nach, stellen uns ihre Technologien vor, mit Vor- und Nachteilen, natürlich hat jeder nur Vorteile.
Selbstverständlich.
Und gehen dann nach Hause, machen ihre Hausaufgaben, seine Layouts, bieten oder erstellen das Angebot, bieten ihre Komponenten an, schicken uns das und kommen dann wieder rein zur Besprechung. Dann bespricht man das Ganze, justiert nochmal ein bisschen was, dann passen die das wieder an. Irgendwann hat man dann ein Angebot, das passen könnte mit einem Preis und dann lädt man die Favoriten zwei oder drei. Mindestens ein zu Verhandlungen und macht dann den Preis und den Zeitplan aus und dann geht es schon fast um die Projektumsetzung.
Und dann, wenn man sich entschieden hat, wenn man einen Deal hat, dann kommen die rein und fangen an und
genau
das Ding. Ja. Gibt es eine Abnahme dann natürlich, nehme ich an?
Selbstverständlich. Also, da
also es ist vertraglich, sind wahrscheinlich gewisse Leistungskomponenten festgelegt. Genau. Also die Idee und die Leistung muss es erbringen, so und so viel Hektoliter in der Stunde bei dem und den Verbräuchen, was auch immer.
Es sind aber zwei Sachen. Also das eine ist die Leistung natürlich. Ja. Ich will einen gewissen Durchsatz haben mit einer gewissen Qualität, mehr oder weniger. Und das andere sind dann so Geschichten wie Mikrobiologie. Also das Ganze muss ja auch auf Hygienic Design abgenommen werden. Ist es wirklich sauber? Es werden Proben gemacht, es werden Proben gezogen, die werden analysiert im Labor. Also so Abnahme machen wir, das ist natürlich auch ein Riesenvorteil mit unseren Nachbarn vom Forschungszentrum Rhein-Stefan. Das sind Profis auf dem Gebiet, die machen das,
machen das
täglich quasi. Und nehmen dann bei uns, stellen da ein Konzept, wie das ist. Die nehmen wir oft auch schon am Anfang mit dazu, dass man sagt, okay, das und das, so stellen wir uns das vor, lassen uns das vertraglich festschreiben. Und dann schaut der Anlagenhersteller, dass er es hinkriegt und die überprüfen das dann einmal leistungstechnisch und einmal natürlich biologisch.
Mhm. Ja, ich war seinerzeit an der Uni mal nur zur Hilfe, zur Aushilfe bei zwei Abnahmen dabei. Das war für Getränke-Apfelanlagen, wo man quasi die Universität als neutraler, objektiver Gutachter hingefahren ist und eine Abnahme gemacht hat und dann ein Gutachten erstellt hat, D&D Leistungskomponentenparameter sind bei der Abnahme festgestellt worden und das gibt man dann halt dem Auftraggeber zurück und was die natürlich dann draus machen, ist deren Kaffee, ja, aber das durfte ich auch zweimal begleiten und habe da unterstützt und geholfen. Schon sehr spannend, weil man natürlich dann sieht, okay, pass auf, das ist eine brandneue Apfelanlage in dem Fall, wo ich dabei war und wie das halt alles so läuft, also es war schon ganz cool, ja. Gut, und dann hat man eine Abnahme und dann wird produziert.
Genau.
Mei, das ist ja sehr einfach.
Ja, also quasi ein Nachmittagsjob.
Ja, eben, was tun wir sonst? Also.
Das war jetzt so quasi ein, ja, bei gewissen Projekten sprechen wir da von einem Jahr, diesen Prozess, den wir gerade beschrieben haben.
Okay.
Ja, man darf ja nicht vergessen, wie komplex dieses Thema ist. Wir reden ja nicht davor, dass du einfach mal schnell irgendwo was hinstellst. Sondern wir reden immer nur davor, dass man es in die bestehenden Prozesse überall einbaut.
In ein historisches Gebäude,
richtig,
das so nicht veränderbar ist oder schwer oder gar nicht veränderbar ist. Ich glaube, das ist bei uns sicher eine speziellere Herausforderung als in einem Greenfield-Projekt.
Genau, das ist dann die interne Organisation. Jetzt beim Beispiel Filter zum Beispiel. Wir hatten ja zwei alte, wirklich uralte Filter, die die Leistung dann nicht mehr gebracht haben und auch nicht mehr die Wirtschaftlichkeit, die wir uns vorstellen, und haben dann eben, das war einer der Gründe, das Untergärige steigt, also filtriertes Bier steigt, und auch wir mussten jetzt mal handeln und haben dann die alten halt so lange laufen lassen, waren dann Behelfsleitungen, provisorische, dass ich nebenbei noch filtrieren kann, in alten andere Drucktanks fahren kann und nebenbei den Filter in Betrieb nehmen kann, und dann kann man immer wechseln, am Anfang ausprobieren, filtrieren wir mal über neuen Filter in Drucktanks, und dann irgendwann war der Tag X, wo man halt dann komplett umgeschalten hat.
Ja. Man kann ja an der Stelle auch kurz dazu sagen, dass man mit der Filteranlage jetzt kieselgurfrei filtern, oder?
Ja, das war uns auch ganz wichtig. Das war eigentlich zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit. Grundsätzlich wird der Kieselgur genommen, ist Stand der Technik nach wie vor in die Brauereien. Es gibt aber auch, neu ist jetzt nicht, aber es ist noch nicht so weit verbreitet, sage ich jetzt mal, dass man mit Kieselgur frei fährt, also mit irgendwelchen Zellulosefasern, einfach gesagt, die man einfach auch anders und besser recyceln kann. Und das muss man halt vorher schon begutachten oder beachten, weil du musst ja den Filter dann entsprechend anders auslegen oder anders bauen, dass eben beides möglich ist zu fahren. Also da reden wir von Kesselgröße, Trubvolumen, Auslauf, Einlauf, solche Geschichten. Und das haben wir eigentlich damals gleich mitgekauft, weil wir gesagt haben, das ist Edelstahl, im Endeffekt hält sowas hoffentlich 20, 25 Jahre, länger vielleicht, wenn man es vernünftig wartet, und in diesem Zeitraum kann sich viel bewegen. Also möchte man, wenn man was kaufen, dann einfach für die Zukunft aufgestellt sein. Ja, also, haben dann auch schon nach einem Jahr dann auch die ersten Versuche mal gemacht damit und waren da wirklich auch sehr zufrieden. Also funktioniert. Es ist nur, ja, kommt immer darauf an. Es wird ein bisschen Thema Preis und Verfügbarkeit. Grundsätzlich funktioniert es und wir könnten eigentlich morgen umstellen, wenn wir müssten.
Ja. Jetzt haben wir einen Schritt ja schon zu weit gemacht, aber wir haben ja jetzt immer wieder mal den Filter so als Beispiel hergenommen. Also reden wir mal über die letzten drei größeren Projekte, die wir hatten, in vielleicht chronologischer Reihenfolge. Da ist der Filter nämlich erst in der Mitte. Also das allererste nach diesen Umbaumaßnahmen, die wir hatten. Also aus Logistik, Räumen, Produktionsräume zu machen. Das ist ja vor allem auch, was ist der Unterschied zwischen einem Logistik- und einem Produktionsraum? Vielleicht das mal ganz kurz erklären unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, weil das ist ja auch ein Unterschied. Das ist ja, ist ja wurscht, ob ich da jetzt Paletten drinstehen habe oder eine Entalkoholisierung. Also was sind die Voraussetzungen für so einen Produktionsraum in einem hygienischen Brauereibetrieb?
Also Logistikhalle, es ist einfach nur, das, wenn wir nichts Kollegen aus der Logistik hören, dann stellen sich die Haare auf, aber aus Brauersicht, das ist einfach nur ein Raum quasi, der muss natürlich auch staufrei sein und klimatisiert, aber in der Produktionsbereich muss natürlich noch andere Anforderungen. Da brauche ich eine spezielle Bodenqualität, Wandbeschichtung, meistens Fliesen, das ist auch ein Nassbereich, ich brauche eine vernünftige Lüftung. Also Bi- und Entlüftung, ich brauche eine CO2-Absaugung, weil das einfach entsteht, das ist ein sicherheitstechnisches Thema und ich muss das Ganze einfach auch vernünftig reinigen können.
Also es muss Säure und Lauge beständig sein.
Nicht nur mit dem Besen zusammenkehren, sondern das muss einfach hygienisch rein sein, mehr oder weniger.
Also deswegen mussten die Räume nicht nur umgebaut werden, sondern wie du gesagt hast, Lüftungsanlagen, CO2-Warngeräte, säurebeständige Fliesen, Abflüsse entsprechend. Man muss ja auch den Boden so bauen, dass er quasi immer Richtung Kanal läuft. Also der ist ja nicht.
Das wäre das eben. Ziel, dass der Gully nicht der höchste Punkt ist, wie es manchmal gebaut wird, sondern ja, genau. Eigentlich der tiefste.
Oder nicht eben, sondern dass das immer leicht abschüssig ist, ja. Dass immer alles zum Gully läuft. Ja, das ist halt wichtig. Ne?
Genau.
Genau. Die Umbauten sind gemacht worden. Und dann haben wir als allererstes, und eigentlich kannst du vielleicht auch kurz drauf eingehen, echte Herausforderung, weil keiner wusste, wie geht's weiter? Was passiert? Wir haben im Jahr 2020 im Hochzeit der Corona-Krise, wo Brauereien zugesperrt haben oder aufgehört haben zu produzieren, was auch immer, alle Investitionen, alles zurückgefahren haben, weil man nicht wusste, wie es weitergeht oder sonst was, haben wir trotzdem investiert und haben eine neue Entalkoholisierungsanlage, also eine neue Anlage gekauft für alkoholfreies Bier, zur Herstellung von alkoholfreiem Bier. Die haben wir ja mitten in Corona quasi installiert und gesagt, uns ist das so wichtig, das ist so ein Zukunftsfeld, das ist der wachsende Markt schlechthin. Egal wie jetzt Corona weitergeht, wir investieren das.
Ja, mehr oder weniger. Also das ist richtig, ist, alkoholfreies Bier, Weißbier oder Helles, ist ein wachsender Markt, war es vor Corona auf alle Fälle.
Ist es mittlerweile auch.
Corona war es natürlich eine Delle. Also da haben wir dann einfach schon festgestellt,
wenn die Leute mit Auto fahren müssen,
weil sie nicht haben weniger Alkohol fürs Weißbier und dafür mehr Vizes verkauft. Also hier von wegen Healthy Lifestyle und wir wollen alle gesund sein. Na, wenn die Leute daheim sitzen und
gerade
keinen Job haben, dann wollen sie einfach nur ballern. Also das war dann offensichtlich. Ja, in dem Moment hätten wir es jetzt nicht dringend gebraucht, die Entalkoholisierung, aber man sieht es nach Corona, hat das Ganze wieder Fahrt aufgenommen. Ja. Also das ist ein wachsender Markt und der ist nach wie vor wichtig und da wollte man natürlich auch für die Zukunft aufgestellt sein.
Also ich sehe das ja jetzt in meine zwei Vertriebsgebiete, Österreich und Südtirol. Also beim Skifahren wird es immer mehr. Also immer mehr. Also nicht nur das normale Weißbier, sondern also alkoholfrei. Aber vor allem jetzt im Frühling, Sommer, Herbst, also es wird ja immer stärker mit den Mountainbiken, mit den E-Biken und da ballert halt das alkoholfreie Weißbier wie die Hölle. Also da habe ich Wachstumsraten teilweise auf den Hütten, Leute, die bei so Bikepark sind oder so Kunden, das ist fast Kerzen gerade nach oben.
Ja, es ist eine tolle Alternative, schmeckt nach mehr wie Wasser und ist, du kannst danach Auto fahren, arbeiten, alles. Also das ist eigentlich der riesen Vorteil. Es ist sogar, ja, darf man das bei Bier sagen? Es ist gesund, würde ich sagen. Also ja, das ist ja wirklich eine gesundere, gesunde Alternative. Also wenn es wirklich ein alkoholfreies Bier ist. Ja, wir haben uns auch für dieses System entschieden. Mhm. Es gibt ja mal kurz ausholen darf, grundsätzlich zwei verschiedene gebräuchliche Herstellweisen für Bier. Das eine ist, man stoppt die Gärung. Also ich habe im Sudhaus meine Würze herstellen. Das heißt, ich mache aus der Malzstärke Malzzucker, die dann die Hefe nachher vergärt zu Alkohol und Kohlensäure. Und wenn ich das aber die Gärung stoppe, dann ist der ganze Malzzucker noch im Getränk drin. Ich
glaub, durch Abkühlen, oder?
Durch Abkühlen oder Hefe erhitzen. Mhm. Also wenn man es quasi über Kurzzeiterhitzung fährt, ist einfach die Hefe aufhört zu arbeiten, dann ist die Gärung gestoppt. Und dann habe ich da unter 0,5 Volumenprozent Alkohol im Bier, habe aber den ganzen Malzzucker noch drin. Wir lassen das Bier einfach fertiges Bier, die Hefe macht die Arbeit und dann tun wir es über Vakuum-Fallstromverdampfung quasi das Bier, kann man sich vorstellen, wie eine Schnapsdestille im Endeffekt, ja. Also der Alkohol wird wieder rausdestilliert. Das Ganze unter Vakuum, da muss ich nur maximal auf 40 Grad aufheizen, also ist auch schonend fürs Bier, für den Geschmack und bringt den ganzen Alkohol raus. Also vorher Zucker, dann Alkohol und dann weg. Das heißt, in dem Bier ist quasi also fast keine Kalorien drin.
Ja. Das ist halt glaub, das der 16 Kalorien der pro 100 Milliliter im alkoholfreien
Weißbier. Überhaupt, ja.
Also.
Das ist der Riesenvorteil. Ich sage immer, Geschmäcker sind verschieden. Die einen mögen diese süße Variante, die anderen mögen die schlankere,
wie wir haben. Dazu, ja.
Ich tendiere auch eher zu der, aber wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Der Riesenvorteil bei unserem Produkt ist einfach, du hast quasi keine Kalorien. Also das kannst du dir wirklich, da kannst du am Tag ein paar reinschrauben während der Arbeit, das ist überhaupt kein Thema nicht.
Genau. Ja, und außerdem, weil wir halt mit der Technologie schon arbeiten seit 1994.
Das kommt noch dazu, da waren wir ja einer der Ersten und wollten natürlich bei der Technologie bleiben und wollten das Ganze einfach mal auf eine neue Stufe bringen, qualitativ und automatisierungstechnisch. Also jetzt läuft das Ganze vollautomatisch. Ich habe wirklich einen Standard reingebracht, das Bier läuft immer gleichmäßig, hinten raus, gleiche Qualität, gleicher Alkoholgehalt, gleicher Kohlensäuregehalt.
Also vom Grundprinzip her ist es wie die 94er-Technologie von seiner Zeit, nur halt größer, mehr Volumen.
Gebracht, ja.
Genau, nur halt mehr Volumen, es ist größer, energieärmer und automatisiert komplett.
Ja, und hygienemäßig hat sich auch was getan. Ja, die letzten 30 Jahre, wenn man von Edelstahlqualitäten oder Schweißnahtqualitäten spricht, also das Ganze ist einfach viel
und effizienter am Voran, nehme ich an. Sowas. Also die Vakuumpumpen werden wahrscheinlich effizienter laufen auch und so weiter.
Verbrauchtechnisch viel effizienter.
Ja. Hast du eine konkrete Zahl, wie viel mehr Ausstoß alkoholfreies Bier jetzt möglich ist dadurch, durch die neue Anlage? Machen wir es runterbrechen auf den Tag. Was kann man am Tag jetzt erfahren?
Aktuell kann ich doppelt so viel produzieren wie mit der vorigen
Aber die vorige bleibt ja da. Also die tun wir ja nicht weg, sondern die bleibt da, als
Backup,
Standby. Oder halt für Spitzen.
Ja genau, als Standby-Anlage quasi. Oder für Wartungszwecke. Einfach, dass wir einen Plan B haben, dass wir da immer lieferfähig sind. Aktuell kann man am Tag zwischen 400 und 500 Hektoliter alkoholfreies Bier produzieren, wenn sie 24 Stunden durchläuft.
Ja. Und da haben wir halt gesagt, okay, trotz Corona, trotz unsicherer Zukunftsaussichten, hat man gesagt, wir machen das, weil alkoholfreies Bier wird weiter wichtig sein und wachsen und noch größer werden. Und deswegen, egal wie es die nächsten direkten Jahre ausschaut, aber die Investition wird sich...
Richtig, genau. Und die haben wir eben dann damals schon so geplant, dass wir die so hinstellen, dass wir uns nichts verbauen. Hätten wir die anders hingestellt, wie es mal ursprünglich geplant war, hätte man zum Beispiel den Filter gar nicht mehr reinkriegt. Und deshalb war das vorher schon so eine Masterplanung, dass man sagt, okay, was könnte man denn machen oder was könnte denn noch kommen? Oder wie stelle ich denn wo was hin, dass das dann, weil
5 Meter daneben steht der neue Filter.
Das ist limitiert und das muss man halt dann vernünftig abstimmen. Ja.
Und dieselbe Schaltwarte steht halt dort. Also kann man aus dieser Schaltwarte die Entalkoholisierung und den Filter bedienen, weil es quasi man im selben Raum ist und nebeneinander steht.
Richtig.
Also wenn du je eine Braumeister-Biografie schreibst, dann wird die Überschrift sein, der Platz ist limitiert. Das ist so ziemlich das Thema, das war ein Stefan der Berges ist. Aber du hast ja schon gesprochen, das zweite große dann der letzten Jahre war dann der Filter. Wir sind jetzt hier und da schon drauf eingegangen. Hol uns da mal kurz ab. Welche Anforderungen hast du an diese neue Filteranlage gehabt? Wir haben vorher schon gehabt, okay, die Nachfrage nach untergärigen Bieren steigt, ja, meistens klar filtriert, wenn wir jetzt nicht gerade irgendwie vom Kellerbier reden oder so. Was waren die großen Anforderungen an diese Anlage?
Hat ja auch sicher, Entschuldigung, wenn ich da jetzt kurz reingrätsche, auch mit der Einführung des neuen Hellen im 2020er Jahr auch zu tun. Das hat ja auch natürlich auch den Bedarf nach untergärigen, filtrierten hellen Bieren ja brutal nach oben geschraubt, weil das wächst ja, seitdem wir es eingeführt haben, ohne dass wir jetzt da großes Ende sehen.
Ja. Ja, vor allem war es eine zusätzliche.
Richtig, es hat uns ja vom Original nichts weggenommen.
Filtrierte Sorte, genau. Also die
also Anforderungen. Kaum Kannibalisierung auf dem Sortimentsaspekt, ja. Und
dann. Das hat das Original eher mitgezogen.
Ja, genau, das hat das Original war eher echt mitgezogen.
Das ist überraschend für uns, aber das ist natürlich super.
Ja, voll. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wir haben bei der Entalkoholisierung von 94 die alte Anlage, also war damals 27 Jahre alt. Also da kann es schon mal Zeit für eine technische Neuerung geben. Ja. Da war, sag ich mal, die technologische Altersspanne beim Filter etwas größer, oder?
Ja, die waren ja aus den 1970er Jahren. Also das ist
das haben wir bei 50 Jahre alten Gerät
gewesen. Sieht man, dass wir eigentlich mal klassischer Weißbebrauerei waren und das
sich lange nicht geändert
das bisschen, hat. Hey, das kriegen wir schon
durch. Das kriegen wir schon durch den Filter, okay.
Ich habe ein Sieb dabei.
So ungefähr. Na, das war natürlich ein Punkt war, dass man das Ganze, es sollte auch automatisch laufen. Also wir sprechen immer von Standards. Wir wollen ja immer gleichbleibende Qualität, also sollte es eigentlich immer gleich behandelt werden. Mhm. Natürlich hat der Brauer seinen Einfluss drauf. Wir brauchen da vernünftige Leute, die mitdenken und das Ganze bedienen, also die Kieselgurmischung machen, die wissen, wann muss ich wie was fahren, auf die Drücke aufpassen, aber das Ganze soll ja doch mal in das Bier, das hinten rauskommt, soll eigentlich immer gleich gut sein. Das ist das Ziel. Hier war natürlich die große Anspruch, den wir gehabt haben, erstens die Menge, die durchgehen muss, vor allem in welcher Zeit. Die Qualität, also wenn man was Neues baut, soll es natürlich auch hygienischer sein. Und vor allem, was ein Thema ist in der Brauerei, ist immer Sauerstoff. Also Sauerstoff ist eigentlich im kompletten Bereich schlecht. Der Einzige, der Sauerstoff mag, ist die Hefe. Kurz beim Amgen, aber das war es dann schon wieder. Bier mag kein Sauerstoff. Das heißt, ich schaue immer, dass ich so sauerstofffrei wie möglich arbeite, weil das ist ein Thema für die Haltbarkeit. Umso weniger richtig. Sauerstoff, umso länger hält das Bier oder umso länger schmeckt es frisch.
Wer es noch nicht getan hat, übrigens in die April-Episode mit dem Florian Lehnhardt reinhören, da reden wir auch wieder über Sauerstoffaufnahme im Bier und wie sich das auch leider negativ auf die Hopfenaromatik und die Stabilität der Hopfenaromatik auswirken kann. Und jetzt dann machst du wieder ein Plädoyer für sauerstoffarme Produktion. Also das ist immer ein Riesenthema.
Sauerstoff und Licht, ja. Ich habe mal sagen lassen, anscheinend passiert das im Biergarten, wenn das Bier länger offen steht und dass man dann an der Zeit schon Oxidation oder Lichtgeschmack kann. Schmeckt, also mir persönlich ist noch nicht passiert, weil...
Weil dein Bier steht nicht so lange.
Was ist...
Nur vom Hören sagen.
Amateurisch.
Aber ich habe es auch schon mal sagen lassen, da offensichtlich gibt es das, aber...
Oh Mann.
Das sind die Leute, die sich zum Frühshop mal Weißbier bestellen und um drei immer noch hinzuseln.
Also angeblich sollte es so sein.
Angeblich sollte es so was geben, ich weiß es auch nicht, aber... Mir ist das noch nicht passiert, das sind die gleichen Leute, die sagen, wo ist ein ganze Maß, das ist ja viel... Ja, du trinkst halt einfach zu langsam. Ja.
Ach, Tobi.
Aber, okay.
Sensationell.
Ja. Also, komm wieder zurück.
Komm mal zurück, Filter.
Sauerstofffreie Filtration, ja. Ganz wichtig, dass das Bier auch länger frisch bleibt. Hygienisch natürlich,
ja.
Einwandfrei. Also geschlossenes System, komplett, nichts hier mit offenen oder mit irgendwelchen Filtertüchern oder so ein Schmarrn, sondern wirklich alles aus Edelstahl, komplett automatisch reinigbar, somit auch immer hygienisch sauber. Also wir haben jetzt ein System, früher hat es einfach so Schichtenfilter gegeben, haben wir auch gehabt, da hängt man richtige Filterschichten rein, so sind so Zellwände, Zellstoffwände quasi. Das Ganze wird zusammengeschraubt und läuft da das Bier durch.
Ist ja mit viel Verlust weniger. Verbunden, oder? Also.
Viel Verlust, viel, ja, hygienisch sind wir jetzt doch in einem anderen Jahrtausend sogar angelangt. Also ganz wir wollten Liga. Das Ganze einfach wirklich sauber und einfacher zum Händeln haben. Mhm. War viel manuelle Arbeit. Und haben wir gesagt, die manuelle Arbeit, die Brauer, die nutze ich jetzt lieber. Also der Brauerberuf hat sich natürlich auch ein bisschen gewandelt. Ist jetzt weniger Muskelkraft, dafür mehr Hirnschmalz. Aber das ist, zum Glück haben wir ja hier gut ausgebildete Brauer und die kriegen das alle hin und das funktioniert einwandfrei. Also der Filter ist ein sogenannter Kerzenfilter. Also man kann sich das vorstellen, das sind wie so lange Rohre mit Löcher drin. Die, also ganz feinmaschiges Netz, da wird dann von außen, die hängen in so einem Kessel drin, und von außen kommt dann das trübe Bier, also das Bier mit Hefe, wird da reingefahren. Mit Kieselgur vermischt. Die Kieselgur setzt sich um diese Kerzen, also um diese Rohre dran. Und das trübe Bier läuft dann durch die Kieselgur, da bleibt die Hefe hängen, in die Kerze rein und ist innen dann blank und läuft dann in der Kerze nach oben und wird dann oben als blankes Bier aufgezogen. Und der Prozess läuft halt so durch, bis irgendwann so viel Kieselgur und so viel Hefe an diesen Kerzen da dranhängt, dass quasi
nichts mehr durchgeht.
Und dann ist die Filtration abgeschlossen. Und ich habe oben einfach mal Dings. Und dann kann ich es rückwärts spülen. Da kann ich dann einfach rückwärts Wasser reinfahren und kann die Kieselgur wieder runterhauen und die Hefe und kann das Ganze austragen. Und das ist eine Technologie. Ich versuche das ein bisschen einfach zu erklären, dass es vielleicht sich bildlich vorstellen kann. Aber das ist eigentlich auch mittlerweile Stand der Technik. Es gibt schon auch noch andere Filtersysteme, aber das ist eigentlich das, was wir gesagt haben, auch für unsere Betriebsgröße und für unsere Anforderungen. Also wir haben ja jetzt nicht, wir sind ja keine Monobrauerei, die hier
nur
eine Million Hektoliter von einer Sorte machen, sondern wir sind eine Sortimentsbrauerei. Wir haben ja dann ein Original, dann haben wir unser Helles, dann haben wir ein Pils und so weiter und so fort. Unser Festbier, unser alkoholfreies Helles, also das, man hat ja auch Sortenwechsel und teilweise auch kleine Rechargen. Und die will ich ja auch deswegen so fahren, das auch dass er der Sortenwechsel, genau, das muss groß genug sein, dass ich vernünftige Chargengrößen durchkriege, aber klein genug, dass ich so flexibel bin, dass ich mit so wenig wie möglichen Verlusten oder sagen wir fast verlustfrei diesen Sortenwechsel hinkriege.
Es ist schon spannend, weil man sieht erst einmal, wie viel Gedanken man sich machen muss, bevor man so eine Anlage baut. Und wie wichtig das ist, dass man weiß, wo geht der Weg eigentlich hin. Wenn ich diese Anlage baue und in 5 Jahren ändert sich der Weg, dann habe ich die Anlage umsonst gebaut. Natürlich nicht ganz umsonst, klar. Aber dann habe ich es unterm Strich natürlich für nichts gebaut. Und deswegen.
Und da tut sich halt auch extrem viel
genau,
im Bereich.
Genau.
Also da muss man ja auch sagen, und da ein kleines Plädoyer jetzt von meiner Seite, weil ich auch viele Kollegen und Studienfreunde, ehemalige, habe, die in dieser Zulieferindustrie arbeiten, die bei diesen Anlagenbauern arbeiten, die da Ingenieure sind für Inbetriebnahme, für F&E, für Planung, für Konstruktion und sonst irgendwas. Also in dem Bereich, also ich glaube jetzt von allen technischen Neuerungen haben wir auf deutsche Unternehmen zurückgegriffen, oder?
Ja.
Ausschließlich, gell? Und da muss man ja sagen, also da ist ja der deutsche Anlagen- und Maschinenbau auch im Getränke- und Braubereich, in vielen anderen Bereichen, Fachbranchen ja auch, aber vor allem in dem, auch weltmarktführend. Also ich glaube, von der Prozesstechnik bis zur Abfalltechnik und Sudhaustechnik sind, glaube ich, die Weltmarktführer und Technologieführer die deutschen Unternehmen. Und da arbeiten halt wirklich gut ausgebildete Ingenieure, Brauer und Braumeister in den Firmen und bauen halt schon tolle Technologien und entwickeln die halt auch wirklich weiter. Ne?
Ja.
Und ich glaube, man konnte das fast bei uns intern nicht besser sehen als von dem Gerät, alte auf neue Interkulisierung und alte auf neuer Filter. Also was ich
ja, da also getan habe. Was für mich immer so ein Beispiel ist, auch mit diesen vorausschauenden Denken und flexibel und ich mache mir Gedanken und in 5 Jahren ändert sich alles, war eigentlich der vorherige Keller, mittlerweile schon alte Keller, 2018, das war eigentlich eine kleine Kellererweiterung, da haben wir 6 liegende Lagertanks eingebaut. Eigentlich war der Plan, 6 Gärtanks einzubauen für Weißbier. Weil mir Weißbier liegend gern. Wir haben damals gesagt, okay, wenn wir das hier bauen, dann ich würde das jetzt schon gleich mal so verrohren, dass wir 2 verschiedene Hefen hinfahren können, dass wir 2 verschiedene Würzen hinfahren können, dass man da auch Hefe ernten kann und dass der Tank kühlbar ist, dass der Tank isoliert ist. Ja, das braucht es nicht beim Weißbier, das ist ja der Gärtank, da braucht keine Isolierung, da braucht du bloß ein Rohr, das ist doch viel günstiger. Ich sage, ja, das mag schon sein, dass das jetzt so ist, aber keine Ahnung, wie in 10 Jahren der Markt ist, vielleicht muss ich dann irgendwas anderes machen, zum Beispiel untergäriges Auslagern. Dann brauche ich eine Kühlung, eine Isolierung, andere Rohre und so weiter. Wir haben den 2018 in Betrieb genommen. 2020 haben wir das Helle eingeführt. Von diesen 6 Gärtanks für Weißbier nehmen wir jetzt vielleicht nur 1 oder 2 her, ab und zu mal zwischendurch. Eigentlich sind die immer belegt mit dem Hellen, mit dem Festbier. Also da haben wir zum Glück gesagt, okay, es ist im ersten Moment vielleicht ein bisschen teurer, aber das macht Sinn, wenn man sich vorher Gedanken macht und schaut, wie kann ich mich flexibel für die Zukunft ausstellen und ausrichten, dass man da eigentlich das macht. Das war mit dem Filter ja genauso. Wie gesagt, es müssen große Chargen durchgehen. Es muss aber also flexibel sein, dass ich meinen Chargenwechsel hinkriege, ohne Verluste oder ohne große Verluste.
Sich alle
und dass Optionen ich auch mir statt Kieselgur auch Kieselgur frei filtrieren kann. Mhm. Und dass man da einfach wirklich die maximale Flexibilität hat. Aber trotzdem wirtschaftlich aber. Also nicht klein und alles geht, aber ich brauche eigentlich
nichts. Bei den kleinen 500 Hektar Tanks in dem 2018er Keller auch zum Beispiel die zusätzliche Leitung, weil vielleicht will man ja mal was Hopfen stopfen. Who knows?
Die Möglichkeit bestünde.
Genau, da gibt's ja, da, das hat man ja gesagt, das könnte man sich ansparen, hat man trotzdem gemacht.
Ja.
Weil FDF für den Fall.
Apropos
Keller.
Keller, Tanks, wir haben ja unser.
Und jetzt haben wir noch vielen, vielen Minuten. An dem Thema angekommen, Keller, warum wir das überhaupt
warum besprechen? Wir eigentlich über den ganzen Zeig da reden, Herrschaftszeiten.
Ja.
Genau, unser neuer Kombikeller. Im vergangenen November war ja die Tankeinhebung, was ein absolutes Spektakel war, mit zwei großen Kranwägen, die hier eingekommen haben, mit absoluter Fingerspitzenarbeit trotzdem.
An der Stelle Props an die zwei Kranfahrer.
Unfassbar.
Die wirklich, also ich hab Zustände kriegt beim Zuschauen, wie die Dinger da umschweben und die zwei Kranfahrer in ihren Kabinen drin mit einer Todesruhe und einem dermaßen fast schon gelangweilten Gesichtsausdruck. Ernsthaft, der eine ist da drinnen gesessen, keine Regung, man hat auf den gar nicht gemerkt, dass er sich irgendwie bewegt. Also das muss so minimal und fein gewesen sein mit den Joysticks und so weiter, aber diesen Gesichtsausdruck, so fad und unbeeindruckt kann ich in meinem Leben nicht schauen wie der in dem Moment. Ja.
Routiniert, darf man sagen.
Ja. Heute Pappen. Also wirklich, der war also Nerven wie Drahtseile. Gell? Also da hast du da so einen. Wie schwer ist so ein Tank? Der 1040 Hektar Tank. Weißt du das?
Gute Frage.
Gell?
Also ich weiß jetzt nicht, wie schwer das Ding ist.
Ja, ist eine gute Frage. Da wirst du mich jetzt gerade auf den falschen Fuß. Der Brauer beschäftigt sich natürlich mit der hygienischen Beschaffenheit vom Tank, mit
dem Volumen, wie viel
was reingeht, das ist einmal das Allerwichtigste.
1040 Hektoliter, finde ich übrigens netten Touch.
Ja, natürlich.
Netten Touch. aber das war schon gewaltig, also was die da gemacht haben mit dem Einheben. Also man kann bei uns auf den sozialen Medien ein paar Fotos und auch Videos dazu sehen, was da passiert ist an einem Tag. Also es war schon brutal.
Magst du uns kurz erklären, wie diese Baustelle ausschaut? Wie viel Platz ist? Was ist schon passiert? Wie schaut es aus?
Und warum der neue Kombikeller? Why?
Why? Ja, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass immer mehr untergäriges Bier wächst. Also sind zwei Teile eigentlich. Das eine ist Ersatz für unsere bestehenden Drucktankkeller, die man eigentlich so gar nicht richtig nennen kann, weil wir haben so liegende Tanks in unterschiedlichsten Größen, viel zu klein die meisten, mit so einer Raumkühlung. Also es ist auch nicht wirklich
effizient.
2024-mäßig. Und habe gesagt, okay, wir brauchen vernünftige stehende Drucktanks, die eine entsprechende Größe haben und eine entsprechende Anbindung, dass man da flexibel arbeiten kann, dass ich zum Beispiel damit rein filtrieren kann und auf zwei Abfüllanlagen gleichzeitig rausziehen kann.
Genau, Drucktank übrigens ist ein Bereitstellungstank für Bier für die Abfüllung.
Genau, also nach der Filtration
kommt
der halt sogenannte Drucktank.
Fugierung
beim Weißbier. Im Endeffekt der Biertank, der einfach den Druck hält, weil es ist ja Kohlensäure im Bier und entsprechend gekühlt werden kann. Und das ist quasi der Puffertank zwischen Filter und Abfüllanlage, wenn man so will.
Genau. Und aus diesem Tank heraus läuft das Bier dann direkt in die Abfüllung, sei es Fass oder Flasche, und da richtig. Wird halt raus
genau.
gefüllt.
Ja. Also ein Teil ist Ersatz von unserem alten Drucktankkeller, auch mit der Kapazitätserhöhung und Modernisierung. Deshalb sind es wirklich reine Drucktanks. Und ein Teil sind sogenannte Kombi-Tanks, deswegen heißt das ganze Ding jetzt momentan noch Kombikeller. Kombi-Tanks einfach aus dem Grund, ich kann ja den Tanks gern lagern und als Drucktank hernehmen. Ist dann natürlich eigentlich, der Tank an sich ist mehr oder weniger der gleiche, aber die Verrohrung hin und weg ist natürlich eine ganz andere. Mhm. Ich brauche Hefe, ich brauche Würze, ich brauche sonstige Geschichten, die da alles, dass ich so flexibel wie möglich bin mit allen Biersorten, haben diesen Tank oder diesen Kelleranbau, dieses Gebäude, an die Brauerei drangebaut. Also das ist, wenn man so will, ein bisschen Greenfield-mäßig. Das war vorher der Außenbereich von der Keckanlage, wo die Fassel-Lehrgut gestanden ist, genau. Mhm. Da ist jetzt ein Gebäude und in dem Gebäude ist dann Platz für insgesamt 24 Biertanks. Und haben jetzt da knapp die Hälfte, also 11 Biertanks im ersten Schritt eingehoben. Also das Gebäude wurde auf einmal gebaut, das ist ein statisches Thema. Das ist natürlich auch ein Thema von der Bedienebene unten, dass das einfach schon mal einmal vernünftig dasteht. Vor allen Dingen ändert sich diesen Bauanforderungen sowieso jährlich gefühlt. Und wenn ich in 5 Jahren dann noch mehr Gebäude dran baue, dann kostet es einfach nur mehr oder ich habe andere Anforderungen. Also wir haben gesagt, wir bauen den Keller einmal, das Gebäude einmal hin, dann steht das vernünftig da. Und dann kann man entsprechend innen auch die Verrohrung planen. Und so haben wir eben auch wieder einen Hinblick auf die Zukunft, was brauchen wir alles, dass man die Erweiterung so flexibel wie möglich macht. Und dass die Tanks eben der gleiche Hintergrund, ich weiß nicht, was in 5 oder in 10 oder sonst was in vielen Jahren ist, dass man die Tanks so flexibel wie möglich macht. Also wie gesagt, ein Teil Drucktank, okay, das wird so bleiben. Da kann ich mir die Rohre wirklich sparen. Aber die anderen Tanks sind alle Multifunktionstanks.
Optionen offen halten. Flexibilität ist
das Wichtigste.
Ganz kurz zur Erklärung nur, weil du hast ja schon aufgehört, dass der Grund ja war, weil der untergärige Markt wächst. Jetzt nur kurz zur Erklärung für alle, die das jetzt vielleicht noch nicht so kapieren, warum man dann da speziell irgendwie was braucht dafür. Ich meine, es hätte schon die Option gegeben, das aber für uns keine Option war, kürzer zu lagern, um die Kapazitäten herzustellen. Es ist eine legitime Option, käme aber für uns oder kommt für uns nicht in Frage, weil dadurch die Qualität leidet, oder?
Richtig, ja. Also mal kurz zur Erklärung, untergärig, obergärig. Untergärig sind Biere, Lagerbiere, klassisch, also helles Pilz, Festbier. Mit einer untergärigen Hefe, die so heißt, weil sie sich am Ende der Gärung unten absetzt. Das Ganze basiert bei ungefähr 10 Grad, klassisch. Obergärige Biere sind die ganzen Weizenbiere, also unser Weißbier, Dunkelweißbier, Fitters und so weiter, die mit einer obergärigen Hefe vergoren werden. Die Hefe steigt bei der Gärung nach oben, also da ganz einfach die Namen. Das Ganze basiert bei der Wohlfühltemperatur von der obergärigen ist 20 Grad, also doppelt so warm. Jetzt mal einfach gesagt, geht da doppelt so schnell. Das heißt, ich kann ein Weißbier eigentlich doppelt so schnell machen wie ein untergäriges Bier. Oder anders gesagt, für untergäriges brauche ich doppelt so lange wie für ein Weißbier. Jetzt, wenn unsere Aufstellung als Weißbierbrauerei halt so war, wie sie war, dass wir eigentlich auf Weißbier ausgelegt sind, kann man irgendwann sagen, okay, mit den vorhandenen Lagertanks, Gärtanks, wenn ich da drin untergäriges mache und es braucht doppelt so lang, das heißt, ich kann dann eigentlich mit den gleichen Tanks die Hälfte Menge Bier machen. Das war jetzt eigentlich nicht die Option. Die andere Option wäre gewesen, ich brauche dann ein paar mehr Tanks. Doppelt so viele Tanks, einfach gesagt. Dann kann ich wieder genauso viel Bier machen wie vorher.
Ja.
Wir stellen natürlich nicht 100% um. Wir sind immer noch eine Sortimentsbrauerei. Unsere Kernkompetenz ist immer noch Weißbier, aber die untergärige Kompetenz ist halt wirklich gerade stark am Wachsen. Ja. Und werden wir immer besser oder sind wir schon gut, sage ich jetzt mal, mit unserem Hellen vor allen Dingen. Zumindest sind die Rückmeldungen so. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen uns so aufstellen, dass wir keine Abstriche an der Qualität machen und trotzdem das gesteigerte Volumen herkriegen.
War mir nur ganz, ganz kurz wichtig, weil das vielleicht nicht jedem klar ist, warum das andere Behandlung erfordert, sage ich jetzt mal.
Und ja, die Geschichte hat immer wieder gezeigt, es gab ja die ein oder andere Brauerei, die über ihre Möglichkeiten gewachsen ist und die haben dann fast jedes Jahrzehnt, gibt es ein Beispiel in der Branche her, wo man sagt, okay, die sind so stark gewachsen und dann irgendwann ist dieses Wachstum nach hinten losgegangen, weil sie genau sowas Lagerzeiten eingespart haben, dadurch einfach den Charakter und auch die Qualität des Bieres Schwankungen reingebracht haben, dass sie gesagt haben, einmal war es besser, einmal war es schlechter und das ist das Schlimmste, was man eigentlich haben kann und deswegen ist eigentlich jeder Brauer immer davor so, na, ja, nichts daran machen, weil schwankende Qualität ist für den Markt oder für den Konsumenten das.
Wie ich vorher gesagt habe, genau. Ein großer Teil unseres Erfolgs ist die Qualität und genau. Der Geschmack und deshalb wollen wir da sicherlich nichts dran ändern. Deshalb ist es wichtig, gesund zu wachsen und auch flexibel zu sein. Weil wenn ich jetzt eine Monobrauerei bin, also sprich nur eine Biersorte habe, dann ist das je nach Lagegrad, hast du entweder Glück oder Pech.
Ja.
Gibt es ja heute auch einige Beispiele, die da entweder gewinnen oder gerade verlieren. Und wir wollen eben da breit aufgestellt sein, also nicht nur von den Biersorten her, sondern auch von unserem Markt her, also deshalb auch viel exportorientiert und wollen aber auf alle Fälle an der Qualität keine Abstriche machen, sondern wenn, dann eher besser werden.
Flexibilität haben wir auch gesprochen. 12 Tanks stehen bereits, plus ein Hefesammeltank. 12 Tanks hat noch mehr Platz.
11 Tanks sind es, plus ein Hefesammeltank. Also so kommen wir auf die 12.
Ja.
Aber insgesamt werden 24 Biertanks reinpassen und 11 stehen gerade da. Also unterm Strich gerade 4 Drucktanks und 4 Drucktanks und
7 Gär- und Lagertanks.
Genau.
Ja, und die Verrohrung und das Finishing passiert gerade oder wie gesagt, ist im Gange und ja, dann können wir den bald auch dann noch im Jahr 2024 nutzen und mit Bier befüllen und ja, Spaß haben.
Und jetzt halt machen wir mal den Blick in die Zukunft, nachdem wir ja anscheinend noch nicht Mur umgebaut haben. wollen wir noch einen Blick in die nächsten Jahre werfen. Was steht denn noch an?
Also in dem Masterplan. Darfst du was sagen?
Genau. Was darfst du uns freigeben?
Das darf ich ja sagen. Also, das ist so spannend, ist das nicht die Sache.
Super, jetzt bauen wir noch.
Entschuldigung.
Also, sag dein IT kriegt einen neuen Drucker.
Die Maus gehört einmal austauscht, ja, vielleicht einmal ohne Kaibi.
Ja, oder Tastatur, wo alle 26 Buchstaben drauf sind.
Na, ich sage einmal, die wirklich großen Projekte, die glaube ich, sind wir dann fast durch. Wenn, dann geht es darum, dass man sagt, okay, punktuell verbessern oder modernisieren. Also, dass man zum Beispiel irgendwie in der Füllerei nochmal Trockenteil umbaut. Trockenteil heißt die ganze Palettierung, Neuglas, Abräumer, Flaschensortierung, solche Geschichten, weil einfach da die Anforderungen vom Markt mittlerweile so sind mit dieser Flaschenvielfalt. Irgendwann hat man mal so ein tolles System mit so einem Mehrweg und eine Flasche und irgendwie ist da ein bisschen Wildwuchs und es gibt 1000 verschiedene Flaschen, die dann halt auch so zurückkommen. Und das macht es halt einfach schwieriger, das Ganze zu handeln. Also da muss man einfach schauen, dass wir da besser aufgestellt sind und das ist einfach momentan oder wird immer schwieriger, das Ganze manuell zu lösen.
Das wäre dann einfach so ein Stück für Stück Nachbesserung quasi, oder?
Genau, ja. Oder so Geschichten wie Keg-Abfüllung, also Fassabfüllung, die ist jetzt auch ja, über 20 Jahre alt. Da kann man natürlich auch noch wieder effizient werden, dass man da auch flexibler ist, eben dadurch, dass wir jetzt so exportorientiert sind, verschiedene Palettiersysteme, verschiedene Fassgrößen, immer wieder geistert diese 20 Liter Schlankkeg durch die Runde.
Würde ich mich echt freuen. Also
ist natürlich so eine Geschichte, die irgendwann in der Zukunft mal anstehen wird.
Keg übrigens auch für die Community-Ecke, das habe ich von einer Hörerin bekommen. Was ist Keg? Keg ist Fassabfüllung. Keg ist das englische Wort für Bierfass oder Fass. Und wenn wir über die Keg reden, also wir haben das auch in einem anderen Podcast öfter mal, vor allem mit dem Marc beim Logistik-Podcast, haben wir da immer über Kegs und Keg und die Keganlage gesprochen. Also Keg ist die Fassabfüllung und ist das Fass. An der Stelle an unsere Hörerin bitte hier die Erklärung und für alle anderen, genau, Keg gleich Fass, in unserem Fall Edelstahlfass.
Genau. Ja, solche Geschichten. Und dann sind wir einfach flexibel. Ich glaube, dann würden wir uns eher punktuell verbessern. Oder durch das, dass wir sehr flexibel gebaut haben, können wir auch flexibel reagieren auf den Markt, auf neue Biersorten eventuell, auf verschiedene Gebinde, dass wir uns da einfach punktuell verstärken und somit verbessern. Und wir stehen jetzt wirklich gut da. Und ich glaube, wenn wir da noch ein paar Schrauben justieren und vernünftig warten die nächsten Jahre, dann sind wir für die 1000-Jahr-Feier ganz gut aufgestellt.
Aber wie lernt man so schön auch in der BWL-Vorlesung, Investition ist eine never-ending story. Wer nicht investiert, hat sein Geschäftsmodell aufgegeben. Ständige Investition ist die einzige Maßnahme, relevant zu bleiben. Und ein Produktionsbetrieb, in den nicht investiert oder in dem nicht gebaut wird, ist kein gutes Zeichen.
Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Genau so ist es, ja. Also das ist das Allerschlimmste. Ja, die Phrasendrescherei so. Er ist quasi hier wieder der Doppelpass für Produktionswirtschaftsanlagen. Aber genau so ist es. Also ich meine, es ist so, wer einen zu großen Investitionsstau hat, der wird große Probleme haben. Ja, und hat es jetzt ja teilweise schon, leider trifft es in der Branche immer wieder den einen oder anderen. Also
bedingt durch die Corona-Zeit natürlich, ja.
Ja, und da gibt es viele, viele, viele Größen und Einflussfaktoren und das tut mir wirklich für jede einzelne Brauerei und Marke wahnsinnig leid, weil die Vielfalt natürlich darunter leidet und ich hoffe, dass sich das auf jeden Fall bessern wird. Aber deswegen ist es auch schön zu sehen für unseren Betrieb, dass wir halt sehen, es wird investiert, es wird gebaut, es wird modernisiert, weil das ist das Zeichen für einen gesunden Betrieb.
Die Prämisse ist immer, dass wir eigentlich unseren handwerklichen Charakter behalten und immer noch handwerklich bauen. Also ich sage immer, sinnvolle Investition oder sinnvolle Automatisierung. Das ist nicht alles vollautomatisch und nur noch vom Computer gesteuert oder von der KI oder von einer Person. Wir stellen keine Leute aus, es ist niemals
ein Ersatz.
Wir stellen sogar Leute ein. Wir bilden jedes Jahr 2 Azubis als Brauer aus oder Brauerin, übernehmen die da auch jedes Mal. Wir brauchen die Leute. Wie gesagt, das ist jetzt weg vom Schmalz in die Arme, sondern eher zum Kopf. Und das ist einfach wichtig, dass die Leute noch am Prozess sind, dass die da auch noch gewisse Handeingriffe machen, weil das ist einfach ein handwerkliches Produkt. Zumindest sehen wir das so. Und das ist, glaube ich, auch das, was uns auszeichnet, dass wir einfach da ein vernünftiges Produkt herstellen mit der für uns besten Qualität und zwar so, effizient und wirtschaftlich wie möglich, weil dann bist du wettbewerbsfähig und für die Zukunft aufgestellt.
Genau so ist es. Ja, und darum geht's, glaube ich. Und ich glaube, wir auch als älteste Brauerei der Welt ist es für uns wichtig, auch die relevant moderne Brauerei zu sein. Und vor allem jetzt im Jubiläumsjahr, 1300 Jahre Heiliger Corvinian, Ankunft in Freising. Nächstes Jahr haben wir ja 1300 Jahre Klostergründung, Weihenstephan. Also sprich, das Leben am Berg hier hat kommendes Jahr vor 1300 Jahren angefangen. Also jetzt sind es 1299. Und das ist ja, um jetzt den Kreis zu schließen, was du ganz am Anfang gesagt hast, ne? Also die Brauerei aufräumen, logisch durchdenken, an der Spitze des Berges quasi, am höchsten Punkt steht das Sudhaus, darunter im Berg ist der Keller und jetzt, wenn wir auch weiter runtergehen, dann Druckdankfiltration, Abfüllung, ja, und also in Stufen den Berg hinunter. Und das erzähle ich immer den Leuten, wir sind eine gewachsene Brauerei an einem historischen Standort, wir sind nie weggezogen. Seitdem vor 1300 Jahren dieses Kloster hier gegründet worden ist, 50 Meter vom Sudhaus weg. Der Sage nach hat der heilige Corvinian mit der Corviniansquelle hat er dieses Kloster gegründet, also die erste Zelle für das Kloster. Und da brauen wir heutzutage, also quasi 1300 Jahre später, noch immer jeden Sud. Ja? Und die historische Brauerei zeigt sich dazu, dass sie halt einfach immer an einer erhöhten Stelle war. Und weil man früher ja keine Pumpen hatte, weil man früher keinen elektrischen Strom hatte oder keine künstliche Kühlung, hat man halt einen Keller gebraucht, also in einem Berg oder in einem Felsen. Man hat die natürliche Schwerkraft und Gravitation verwendet, um von oben nach unten das Bier fließen zu lassen, weil, wie gesagt, ohne Rohre und Pumpe kann man es halt nicht bergauf pumpen oder sonst was. Und das kann man bei uns immer noch sehen. Nur halt jetzt mit Edelstahlrohre und mit mehr Hygiene und mit mehr Modernisierung.
Älteste Brauerei mit dem neuesten Equipment.
Ja, genau. Und das ist eigentlich ganz cool. Und deswegen, auch wenn der Podcast jetzt ein bisschen länger geworden ist als geplant, glaube ich, war das eine sehr interessante Reise, wie so hochkomplexes technisches Thema angegriffen wird bei uns oder allgemein auch in der Branche. Ich meine, wir machen da, glaube ich, nicht viel anders als alle anderen Brauereien auch. Also ich glaube, das war vielleicht einmal so ein allgemeiner Blick in die technische Ausstattung von Brauereien und wie man sowas angeht, weil ich glaube, wie du vorher gesagt hast, alle wissen, wie man Bier braut, alle wissen um die Technologie und die Technik und man tauscht sich ja aus und man ist ja da in einem lebendigen, kollegialen Austausch mit den Mitbewerbern und deswegen kann man das ja vielleicht auch ein bisschen als allgemeines, ja, Lernthema verstehen, wie in der Brauerei sowas gehandhabt wird. Also jetzt nicht nur speziell bei uns, sondern generell allgemein. Ja. Tobi, danke für deine Zeit.
Vielen, vielen Dank.
Danke euch.
Vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck gekriegt davon. Ja.
Und möge im Biergarten dein Bier nie oxidieren.
Da schaue ich schon drauf.
Und möge der Platz nicht mehr limitiert sein.
Ja,
genau. In diesem Sinne, macht es gut. Bis bald.
Ciao. Servus.